Bekanntlicherweise ist ja die Novemberrevolution nun ausgegangen von Matrosenaufstand in Kiel und griff dann auf weite Teile Deutschlands über und so auch auf München. Dort wurde in der Nacht vom 7. zum 8. November 1918 die Dynastie der Wittelsbacher abgesetzt und die Republik ausgerufen. Erster Ministerpräsident oder Präsident dieser Republik wurde der Sozialdemokrat Hoffmann, der allerdings im Prinzip sich nicht halten konnte. Eingesetzt wurde dann Kurt Eisner als Ministerpräsident, ja, der ungefähr 100 Tage regieren konnte, bis es im Januar 1919 zu einer Wahl kam. Eisner war Mitglied der USPD, also einer linken Abspaltung der SPD. Und die USPD hat bei diesen Wahlen nur 2% der Stimmen bekommen. Das heißt, Eisner hat dann seinen Rücktritt erklären müssen und ist dann auf dem Weg zum Parlament von einem rechten Offizier ermordet worden. Das war am 21. Februar 1919. Das löste dann eine Radikalisierung, einen Radikalisierungsprozess aus, der, das muss man mal sagen, zu zwei Räterepubliken führte. Einen ersten Versuch am 6. und 7. April, der dann allerdings schnell beendet wurde, und einen zweiten bedeutenden, der am 9. April einsetzte und am 2. Mai 1919 niedergeschlagen wurde. Das waren so, ich glaube, die Hauptsituationen dieser Räterepublik.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, vom 9. April bis 2. Mai. Das heißt, die Räterepublik hatte nur etwa 4 Wochen Bestand. Aber innerhalb dieser Zeit, welche Maßnahmen versuchte denn die Räteregierung dort umzusetzen?
Ich glaube, man muss das ein bisschen erweitern. Ich würde den Begriff eher auf die Revolution legen, weil die Revolution in Deutschland hat ja doch erhebliche Erfolge erzielt. Das muss immer wieder erwähnt werden. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Das war zum Beispiel die Abschaffung des Paragraphen 218, der später in Deutschland wieder eingeführt worden ist, aber in dieser Zeit abgeschafft worden ist. Oder die Abschaffung der Aufsicht der katholischen Kirche über das Schulwesen. Oder die Einführung des Frauenwahlrechts, parlamentarische Demokratie, die Einführung des 8-Stunden-Tages und so weiter, um ein paar Beispiele zu nennen. Wie gesagt, in diesen 4 Wochen, wie du schon sagtest, dieser Räterepublik war natürlich trotz ganz vieler Initiativen, die ausgerufen wurden, war natürlich die Umsetzung dieser Initiativen bis zur Niederschlagung der Republik nur ganz schwer möglich. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Gustav Landauer war Volksbeauftragter für Volksaufklärung. Der plante unter anderem die Trennung von Kirche und Staat, die Einführung einer Schul- und Hochschulreform. Zu öffentlichen Einrichtungen sollten die werden. Eine an Kreativität orientierte Erziehung, die Schaffung von Elternräten, die Einrichtung von öffentlichen Büchereien und Wanderbühnen, Museen, ein Ausstellungshaus für moderne Kunst und so weiter und so fort. Auch Erich Mühsam, der Volksbeauftragte eine Zeit lang war, hat Tag und Nacht dafür gearbeitet, dass tatsächlich aus Sicht der revolutionäre grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft Bayerns durchgeführt werden konnten. Allerdings muss man sagen, ist fast alles davon stecken geblieben, aufgrund der Zerschlagung der Revolution.
Du hast ja gerade schon einige Namen genannt, also Gustav Landauer, Erich Mühsam, Ernst Toller, waren ja viele pazifistische und auch anarchistische Intellektuelle. Inwiefern hat denn ihr anarchistisches Denken die Räterepublik auch mitgeprägt oder, wie du sagst, die Revolution mitgeprägt?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Also zum Teil waren das ja Intellektuelle. Und der Einfluss von Intellektuellen auf Gesamtgesellschaften ist, freundlich ausgedrückt, schwankend. Also eine Mehrzahl der Bürger hat sich natürlich in erster Linie für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse interessiert. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt, also gerade während dieser Zeit der Räterepublik, also dieser 4 Wochen, hatten sie natürlich großen Einfluss. Also zum Beispiel streikten 8000 Arbeiter unter dem Einfluss der Anarchisten in München. Wie gesagt, die Pläne, die sie hatten, die Ideen, die sie hatten, spielten in diesem Vollzugsrat, im Aktionsausschuss und Vollzugsrat der Räterepublik eine große Rolle. Aber das war, wie man sehen konnte, leider zeitlich begrenzt. Landauer wurde ermordet, wie viele andere auch. Mühsam und Ernst Toller sind ja dann haben insofern Glück gehabt, weil sie zu Festungshaft verurteilt worden sind und nicht totgeschlagen wurden oder hingerichtet wurden, wie viele andere, auch Eugen Leviné beispielsweise. Also insofern, in den 4 Wochen war der Einfluss ziemlich groß, aber danach und auch davor war er, würde ich sagen, beschränkt und bezog sich hauptsächlich auf die intellektuellen Kreise.
Du hast gerade die Ermordung vieler Einzelpersonen benannt. Woran ist denn die Räterepublik gescheitert? Lag das an der Ermordung der vielen einzelnen Personen oder woran lag das?
Na, es lag in erster Linie an der Gewalt, die ausgeübt worden ist. Und zwar nur von einer Seite. Also das hat man ja auch in Berlin beobachten können. Die Gewalt ging grundsätzlich von rechts aus. Es waren nicht nur die Reichswehrtruppen von Noske, es waren vor allem auch die Freikorps, die auch in München eingesetzt worden sind und die sich zum großen Teil aus Burschenschaftlern zusammensetzten, aber auch natürlich aus zurückgekehrten Militärs. Und diese meist rechtsradikalen Einheiten gingen mit äußerster Brutalität gegen die Bewegung vor. In München gab es, wenn ich richtig informiert bin, um die 1000 Tote, also nicht nur während der Kämpfe, zum größten Teil hingerichtet. Und erst nach mehreren Tagen, vielleicht 2 Wochen, gelang es der zurückgekehrten Regierung Hoffmann, diese Gewalt einigermaßen einzudämmen. Dadurch haben eben auch Toller und Mühsam überlebt. Das ist der hauptsächliche Grund. Der zweite Grund ist natürlich klar. Es war zwischen den Erwartungen und den Dingen, die möglich waren in dieser kurzen Zeit, gab es natürlich einen Widerspruch. Also die Erwartungen, dass sich vieles positiv verändert seitens der Arbeiter, widersprach die kurze Zeit, die zur Einführung dieser Veränderung notwendig war oder möglich war. Und das andere ist, dass natürlich auch in München starke Kräfte, politische Kräfte, zum Beispiel die Bayerische Bauernpartei und andere konservative Kräfte mit äußerster Vehemenz gegen diese Revolution vorgingen. Also das war sicherlich der Hauptgrund, das war die brutale Gewalt.
Jetzt jährt sich die Bayerische Republik in diesem Jahr. In Erfurt habt ihr diese Veranstaltung zur Räterepublik. Was ist für dich und was ist für euch denn das Interessante an diesem historischen Geschehen, das für euch vor allem heute noch Geltung hat?
Naja, zunächst die Frage von Demokratisierung. Also wenn wie heute die Demokratie in Gefahr ist, muss man sich daran erinnern, unter welchen Opfern sie erkämpft worden ist. Und zwar Demokratisierung noch weit über die klassische parlamentarische Demokratie hinaus. Also es ging ja um Räte, um Selbstorganisation von Gesellschaft, um die Notwendigkeit von Gesellschaftsveränderung. Das, glaube ich, steht heute genauso nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses, wie es damals stand. Was die Revolutionäre in München zum Beispiel überhaupt nicht gemacht haben, war an die Frage des Eigentums heranzugehen. Das spielte in der Münchner, in der Bayerischen Revolution, auch in der Münchner Räterepublik keine Rolle. Das dürfte heute noch einmal aus verschiedenen Gründen eine Sicht sein, die sich verstärken müsste und sich verstärkt unter den gegebenen politischen, ökonomischen Voraussetzungen. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es die Frage, wie organisiere ich eine wirklich demokratische Gesellschaft über den Parlamentarismus hinaus?
Und das macht ihr in einer ganzen Veranstaltungsreihe zur Räterepublik. Was ist denn bisher geschehen und vor allem, was ist denn noch geplant in nächster Zeit innerhalb dieser Veranstaltungsreihe?
Also die Veranstaltung mit Cornelia Naumann ist die zweite in dieser vierteiligen Reihe. Am 17. Januar war Ralf Höller aus Bonn hier und hat gerade über die Rolle der Intellektuellen in der Bayerischen Revolution und der Münchner Räterepublik berichtet und aus einem Buch vorgelesen. Das Wintermärchen, Schriftsteller erzählen die Bayerische Revolution und die Münchner Räterepublik. Am 21. Februar wird Peter Seifert aus München kommen. Er wird in den Mittelpunkt seines Vortrags Erich Mühsam stellen und Erich Mühsams Schrift Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat. Und schließlich am 28. Februar wird Siegbert Wolf aus Frankfurt am Main über Gustav Landauer berichten. Wolf ist ja der Landauer-Spezialist, der Landauer-Kenner in der Bundesrepublik. Die Rolle Gustav Landauers in der Bayerischen Revolution wird er unter die Lupe nehmen und gleichzeitig über Gustav Landauers Vorstellung der Ablösung der öffentlichen Gewalt durch gesellschaftliche Bünde berichten. Also wie man sieht, sind das ja hauptsächlich auch Personen, die ein Stück in den Mittelpunkt stellen. Es wird dann vom Bildungskollektiv und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Mitte April, vom 12. bis 14. April, mit aller Wahrscheinlichkeit, ist noch nicht ganz klar, eine Reise nach München organisiert werden, wo dann vor Ort auf verschiedene Themen nochmal hingewiesen werden sollte, auch und zum Beispiel auf Kurt Eisner, auf Eugen Liwiné, aber auch zum Beispiel auf die Rolle rechtsradikaler Organisationen wie der Thule-Gesellschaft.